Ich glaube, dass wohl Übereinstimmung besteht, dass wir einfach fortfahren und kämen damit zum Johannesbrief, und zwar den ersten Johannesbrief, sodass wir heute Kapitel 1 dran nehmen vom ersten Johannesbrief. Das erste Kapitel des ersten Johannesbriefes ist eigentlich die Eröffnung des Evangeliums im Hinblick, wo wir stehen, im Hinblick, wo wir unseren Herrn Jesus erkennen, mit all dem, was damit verbunden ist durch Gemeinschaft des Lichts. Wir wollen der Reihe nach gehen, wenn wir hier lesen, was von Anfang war, und wir erinnern uns dann des Johannesevangeliums, Kapitel 1, da wird wieder von einem Anfang geredet, und dieser Anfang ist aber nicht zeitlich, nicht gleich diesem. Während im ersten Kapitel des Johannesevangeliums vom Anfang des lebendigen Gottes geredet ist, und zwar von Jesus, weil Gottes Wort bestätigt und bezeugt, dass in ihm, in Christus, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist. In der Person des Sohnes Gottes haben wir die Gesamtheit der Fülle Gottes nach der Mitteilung seines Wortes. Und damit haben wir nun hier im Gegensatz zum ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums, nun im ersten Johannesbrief, in diesem ersten Kapitel als Anfang, die Fleischwerdung Jesu im Anfang des irdischen Lebens Jesu gemeint. Also sind zwei wesenhafte Unterschiede im ersten Johannes-Evangelium. Im Evangelium Johannes Kapitel 1 haben wir im Anfang das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Und ohne dasselbe ward nicht eines, das geworden ist. So fängt dieses Johannes-Evangelium an. Es ist das Wort, welches Gott ist. Es ist interessant, wenn wir im Vergleich zum Wort uns Menschen hineinstellen, welch großer, gewaltiger Unterschied ist. Wenn Menschen den Mund öffnen, dann ist es eine Frage, ob es Wahrheit ist. Bei Gott ist es immer Wahrheit. Deshalb ist das Wort, das von Gott geredete Wort, Wahrheit. Und dieses Wort ist Gott. Wenn geschrieben steht, dass alle Menschen Lügner sind, wird gleichzeitig offenbar, dass wir vom natürlichen Wesen her mit der Eigenschaft des Feindes durchdrungen sind und bedürfen der Erlösung durch die Wahrheit, von der der Jesus bezeugt, die Wahrheit wird euch frei machen von diesen Dingen, weil unsere Worte keineswegs göttliche Worte sind. Das Wort war Gott. Wenn Menschen Worte reden, da ist immer nichts dahinter. Das ist nicht nur in der Politik so. Hier haben wir den Anfang Jesu und deshalb auch, wie Johannes bezeugt, was wir gehört haben, eben im Anfang. Was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Und zwar haben wir in Jesus das Wort des Lebens. Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist durch sein göttliches Wort Leben. Wir sehen auch, wie verderbt unsere menschliche, unsere irdische Schöpfung ist. Absolut verderbt. In Jesus haben wir Leben. Und unser natürliches Wesen öffnet auch den Mund zum Wort. Und da ist im Vergleich Bitternis. Jesus Wahrheit, bei uns Unwahrheit. Jesus Leben, bei uns Tod. Worte des Todes. Das ist der natürliche Mensch im Vergleich hier zu Jesus Christus, dem Anfang des fleischgewordenen Wortes. Johannes bezeugt, dass er Jesum angeschaut, dass er ihn gehört hat, dass seine Augen ihn gesehen haben und die Hände, er ist Zeuge davon, wie seine Hände ihn betastet haben. Nun, für Johannes war das nicht schwer. Die Bibel bestätigt, dass er des Öfteren an der Brust Jesu lag, wenn es galt, der Herr mit seinen Jüngern irgendwo einzukehren oder sich niederzulassen, zum Ausdruck der Gemeinschaft, in der Belehrung, im Gebet, selbst im Essen im Orient, da lag man zu Tisch. Es ist eine andere Sitte als bei uns. Wenn wir uns unten auf dem Fußboden hinlegen würden, würden wir Erstaunen erregen, einfach deshalb, weil es nicht so Sitte ist. Und deshalb sollten wir uns auch an die orientalischen Überlieferungen gewöhnen, dass sie nicht abstrakt sind, sondern dass wir lediglich keinen rechten Umgang damit haben und deshalb diese Sitten uns fremd sind. Mit dieser Betastung unserer Hände wird er sicherlich noch etwas anderes meinen, und zwar diesen Thomas, von dem der Herr sagt, betaste meine Hände und meine Seite, lege deine Hände in meine Seite und so weiter. Thomas war ein Jünger, jener 12, und Thomas war ein Zeuge der Auferstehung Jesu durch die Betastung und damit auch durch das sichtbar gewordene Zeichen der Auferstehung, nämlich die Kreuzigung. Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus war am Kreuz gestorben, als er litt, und deshalb war die Auferstehung das Gott geoffenbarte Zeichen des Lebens. Die Kinder Gottes haben eine herrliche Zukunft, und das ist die kommende Auferstehung, und damit wird die Herrlichkeit Gottes an all denen offenbar, die geglaubt haben, die ihm gehören, die durch das kostbare, teure Blut Jesu reingewaschen sind. An ihnen wird die Macht der Auferstehung Jesu wirksam, wenn es Posaunen wird für die, als Zeichen für die Gemeinde. Wir erwarten Jesus vom Himmel her. Deshalb werden wir ihn dann sehen. Wir werden vom Glauben zum Schauen gelangen, so dass wir eigentlich immer die Basis des Glaubens nie aufgeben sollten, um hier nicht zu suchen, sehen zu können, die Dinge, die Gott geoffenbart hat oder noch nicht geoffenbart hat, aber die offenbar werden sollen bei seiner Ankunft. Wir freuen uns, und es ist für uns Heil und Erlösung und Ermunterung, wenn Jesus Christus vom Himmel her wiederkommen wird. Wir freuen uns, weil es für uns bedeutet Erlösung des Leibes, Aufnahme in Herrlichkeit unserem Herrn entgegen. Wir freuen uns, dass es dann keine Scheidung, keine Trennung, dass es dann keine Schwachheit und keine Krankheit, aber auch kein Tod und keinen Mangel mehr bedeuten wird. Wir werden dann nach der Mitteilung des Wortes Gottes unserem Herrn Jesus Christus gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir kommen dann in Kapitel 3, ab Vers 1 darauf. Das ist die lebendige Hoffnung, die Jesus Christus all denen gegeben hat, die wiedergeboren sind, die zum neuen Leben durch Jesus gekommen sind. In der Opferung Jesu am Kreuz lag keineswegs eine Automation auf alle Menschen. Und selbst das Wissen um die Kreuzigung Jesu und um seinen Opfertod errettet niemand vom ewigen Verderben. Sondern wir müssen Jesus Christus ganz persönlich begegnen und in dieser Begegnung, die wir suchen müssen. Wir müssen Jesus suchen und in diesem Suchen glaubend ihm nahen. Wir müssen glauben, dass er ist. Wenn wir das nicht glauben, werden wir ihm nie begegnen. Das ist doch klar. Denn Gott offenbart sich durch den Glauben an uns Menschen. Und das ist eine Herrlichkeit Gottes, für die wir danken sollten, dass Gott uns den Glauben gegeben hat, durch diesen Glauben wir Gott nahen können. Und ohne Glauben vermag niemand Gott zu gefallen, sagt Gottes Wort. Damit haben wir gehört, dass dieses das Wort des Lebens ist, was Johannes bezeugt, gesehen und gehört und betastet zu haben. So dass wir in Vers 2 nun sagen, und dieses Leben, das Jesus ist, dieses Wort, wurde offenbar bei seiner Fleischwerdung. Damit wird offenbar, dass vorher der Sohn Gottes nicht offenbar war. Zwar war von ihm geredet, als der verheißene Kommende, der Friedefürst, der kommende Jeshua oder wie wir auch in der Ausdrucksart Israels es wissen, den Messias. Von ihm war geredet an vielen Stellen der Prophetenworte, aber er war noch nicht geoffenbart. Und Israel war der ein Sohn Gottes fremd. Niemals hatte Gott in dieser Weise so deutlich geredet, wie gerade als die Zeit erfüllt war, als Gott seinen Sohn sandte. Natürlich haben wir manche Hinweise aus den prophetischen Aussagen, aber alles das war für Israel ungeheuerlich schwierig, weil ihnen die Offenbarung all dessen, was nur mit knappen Worten vorausgesagt war, fehlte. Und so haben wir in Vers 2 nun dieses Leben geoffenbart, welches geoffenbart worden ist durch seine Erscheinung. Und dadurch haben wir gesehen und werden nun zum Zeugnis geführt. Wir bezeugen im Zeugnis und in der Verkündigung das ewige Leben. Dieses Leben, das uns durch Jesus geworden ist, hier sagt Johannes, welches bei dem Vater, Vergangenheitswert, war. Wir können die Herrlichkeit und die Größe Gottes sowieso mit unserem menschlichen Verstand nicht ergründen. Das will Gott auch nicht, dass wir uns da besonders bemühen, denn unsere fünf Sinne, die reichen nicht dazu, auch nur ein Hundertstel von dem zu erfassen, was Gott eigen ist. Und wenn wir Christus in unseren Herzen erfasst haben, dann durch Glauben. Nicht durch unseren menschlichen Verstand oder etwa gar durch unsere menschliche Weisheit. Da passt gar nichts rein. Und Gott kann dieses Werk auch gar nicht nehmen zu seiner Verherrlichung. Wir können zwar die Dinge irdischer Gaben mit in den Dienst Jesu stellen, wie das auch bei Paulus der Fall war, aber nicht, dass Gott nun besonders die menschlichen Gaben nehmen würde, um sich zu verherrlichen. Deshalb hat Gott den Menschen Gaben gegeben, die auf die Gaben des Geistes hin zielen, in den drei wesentlichen Fakten Glaube, Hoffnung und Liebe. Übrigens Gnadengaben, die alle Kinder Gottes haben. Nach denen sollen wir insbesondere uns ausstrecken. Die Frage an uns ist, ob wir das tun, nach dem Glauben, durch die wir vor Gott gerecht gesprochen worden sind, durch diesen Glauben, durch die Hoffnung seiner baldigen Wiederkunft und durch die Liebe des Christus, die sich offenbart zum Herrn, durch Gehorsam gegenüber seinem Gebot, dem Gebot der Liebe. Wir sollen also Zeuge sein und bezeugen und verkündigen das ewige Leben, welches bei dem Vater war und nun durch Jesus uns geoffenbart worden ist. Und damit wird auch erkannt, dass nur diejenigen die Herrlichkeit Jesu verkündigen können und bezeugen können, die selbst Jesus im Herzen haben und nicht solche, die es noch gar nicht erlebt haben. Er möchte uns einen Blick schenken für die Tiefe seines Wortes, damit wir erfassen, dass nur seine Kinder Zeugen sein können und nicht andere. In Vers 3 wird dann erneut gesagt, was wir gesehen und was wir gehört haben, verkündigen wir nun euch. Die Verkündigung oder die Botschaft von Jesus hat zum Ziel, dass auch wir Gemeinschaft haben. Gemeinschaft ist das Entgegengesetzte von Egoismus. Wir wissen, dass alle Menschen Egoisten sind. durch die in uns wohnende Sünde, die durch Adam in uns bereits gekommen ist, ist das Fleisch nun nicht mehr tauglich, sondern es steht im beständigen Widerstreit gegen den Geist, sagt Gottes Wort. Die zwei sind entgegengesetzt. Es sind jene beiden Naturen, von denen Gottes Wort redet, vornehmlich Paulus, redet von diesen beiden Naturen, und wir kommen dann im Verlauf der nächsten Stunden noch näher darauf, wie diese beiden Naturen gegeneinander gerichtet sind. Paulus redet über dies im Römerbrief besonders, Kapitel 7. Wir sollen Gemeinschaft haben, indem wir nicht zuerst oder primär auf uns selbst sehen, sondern Gemeinschaft ist der Ausdruck, das Wohl des Nächsten zu sehen, zu erkennen und zu fördern. Wenn ich mein eigenes fördere, stehe ich im Widerspruch zur Gemeinschaft. Weil ich dann, wenn ich mein eigenes will, nicht das Positive des anderen oder der anderen suche. Und wenn ich es schon nicht suche, werde ich es auch nicht finden. Das ist ganz klar. Gottes Wort bestätigt überdies, dass wir das finden werden, was wir suchen. Suchet und ihr werdet finden. Die Bibel meint aber nicht, wenn wir Jesum suchen, dass wir ihn nicht finden werden. Sondern wenn wir Jesum suchen, dass wir ihn, unseren Herrn, auch finden werden. Diese Gemeinschaft wird nun festgelegt, unsere Gemeinschaft, damit drücken sich hier wesenhaft die Kinder des Lichts aus, denn diese nur können Gemeinschaft haben, und hier wird gesagt, dass unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus ist. Ich möchte hier etwas dazu sagen. Wir haben heute eine eigentümliche Zeit. Und es ist notwendig, dass wir ganz tief und klar im Wort Gottes verankert sind. Warum, und das ist eine Frage, und die wollen wir an unsere Herzen kommen lassen. Warum sagt hier die Bibel Gottes Wort nicht? Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht die einzige Stelle des Wortes Gottes, die in dieser Prägnanz redet. Ich möchte ganz kurz hier etwas dazu sagen. Wir wissen, dass der Heilige Geist eine Person ist, die zur Gottheit gehört, aber die nach dem Willen Gottes nicht angebetet werden soll. Eine Unart von Gottlosen und von irrealen Gläubigen. Wir haben ganz klar die Mitteilung, dass wir zum Vater beten sollen, und haben die Mitteilung, dass wir zum Sohn beten sollen. Wir haben aber keine Mitteilung, den Heiligen Geist anzubeten. Weil der Heilige Geist eine ganz andere Funktion hat. Er hat nicht die Funktion, unsere Gebete entgegenzunehmen. So sagt auch ganz klar das Wort Gottes, dass der Heilige Geist nur das reden wird, was er bei dem Vater sieht, was er beim Sohn gesehen hat, aber nicht aus sich selbst. Er wird aus sich selbst nichts reden. Und deshalb nimmt er für sich nichts, weil er nicht den Auftrag Gottes dazu hat. Der Heilige Geist ist eine göttliche Wesenheit, die mehr den Inhalt der Gemeinschaft ausmachen, als die Ziele der Gemeinschaft. Deshalb ist hier auch nicht vom Heiligen Geist etwas gesagt. Unsere Gemeinschaft, sagt die Bibel, ist mit dem Vater und mit dem Sohne. Wenn wir jetzt den Heiligen Geist hereinnehmen würden, müssten wir sagen, durch den Heiligen Geist. Dann wäre es richtig. Wenn wir ihn hereinnehmen. Nicht wahr? Wir können nur Gemeinschaft mit dem Vater haben durch den Heiligen Geist. Wir sehen also, dass der Heilige Geist ein ganz anderes Aufgabengebiet hat. Der Heilige Geist will uns belehren. Er will uns in alle Wahrheit einführen. Er will uns Trost sein, wenn wir ihn gebrauchen. Er will uns warnen. Er will uns ermuntern. Er will uns hinwenden in unseren Herzen zu Gott. Er will uns die Wahrheit bringen. Er will uns ins Wort, ins geschriebene Wort Gottes einführen. Der Heilige Geist will uns auffordern, das Kommen Jesu herbeizubeten. So lesen wir es in Offenbarung Kapitel 22, Vers 17. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Wir sehen, wenn wir den Herrn Jesus herbeibeten, dass wir nicht allein stehen. Hier steht, haben wir sofort den Heiligen Geist auf unserer Seite, der uns hier mit unterstützt, aber den wir trotzdem deshalb nicht anbeten sollen. Sondern wir sollen im Geiste Gottes beten und nicht den Geist anbeten, sondern wir sollen Gott anbeten, wir sollen den Vater anbeten und den Sohn. Wer den Sohn anbetet, betet automatisch den Vater an und umgekehrt. Deshalb sagt der Jesus, ich und der Vater sind eins. Vielleicht ist uns schon aufgefallen, dass er nicht sagt, ich und der Heilige Geist, wir sind eins. Wir sollten nicht meinen, dass das von ungefähr wäre. Weil der Heilige Geist in heutiger Zeit durch das Gebiet des Mystizismus in einen Zustand gerückt worden ist, der nicht mehr gottgemäß ist. Heute versucht man alles dem Heiligen Geist zuzuschieben und damit erkennen wir gleichzeitig, dass ein Geist der Lüge dahinter steht, der die Ehre des Sohnes Gottes rauben will. Der Vater im Himmel freut sich überaus, wenn wir nicht heiliger sind, als Gottes Wort es sagt. Wir brauchen nicht frommer zu sein, als Gottes Wort es meint. Aber Gott ist dankbar, wenn wir sein Wort in großem Gehorsam folgen. Hast du Gemeinschaft mit dem Vater? Hast du Gemeinschaft mit dem Sohne Jesus? Bitte. Wenn wir Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel haben, wird es offenbar, weil wir dann seinen Geist haben. Dann wird es offenbar, ob wir den Geist dieser Welt schon hinausgeworfen haben aus unseren Herzen. Dort, wo der Geist dieser Welt ist, da zieht sich der Heilige Geist gar bald zurück. Der ist hochempfindlich. Darfst es glauben. Musst es mal probieren. Er zieht sich sehr, sehr schnell zurück. Und er kommt nur langsam wieder hervor, weil er sehr empfindlich ist. Er kann keine Gemeinschaft haben mit bestimmten Dingen der Sünde in uns. Deshalb heißt es, dass wir den Heiligen Geist in uns nicht betrüben sollen. Das ist nicht an die Welt geschrieben, die kann ihn nicht betrüben, weil die ihn gar nicht hat. Aber die Kinder Gottes haben ihn, die sollen ihn nicht betrüben. Wir sollen ihn auch nicht dämpfen. Diese Dämpfung kommt durch Ungehorsam. Hinsichtlich der Gemeinden ist noch gesagt, dass die Gemeinden ihn nicht löschen, den Geist löschet nicht. Wir könnten sagen, in Laodicea war er ausgelöscht. Da konnte er nicht mehr wirken. Er möchte uns bewahren, dass wir keine Kinder Gottes sind, die einen gelöschten Eindruck machen auf unserem Herrn und damit auch auf die Umwelt. Denn dann hätten wir den Geist dieser Welt in uns, dem wir dienen würden. Das ist Götzendienst. Dies schreiben wir euch, auf dass eure Freude, Vers 4, völlig werde, und das geht es. Wir haben heute eine Zeit, in der es viele Kinder Gottes auch in Deutschland gibt, und die meisten Kinder Gottes leben nicht in der von Gott gegebenen Fülle der Freude. Warum? Weil sie nicht Raum geben dem Wirken des Heiligen Geistes. Sie geben sich mehr Raum, sich selbst mehr Raum als dem Geiste Gottes. Und das ist die große und gewaltige Not. Und das ist ein Hinderungsgrund, wodurch auch die Gläubigen in ihrem Zeugnis nicht mehr gehört werden wollen von denen, die Gott nicht kennen. Die Gottlosen, die haben ein sehr feines Gefühl dafür, was echt und was unecht ist. Und wenn der Wandel nicht dahinter steht und unser Zeugnis ist nur ein Reden, und wenn es dann noch festgestellt wird, dass das, was geredet wird, nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, dann ist es schon ganz aus. Die Gottlosen, die können die Gläubigen besser beurteilen wie die Gläubigen sich selbst. Die wissen genau, was wir tun dürfen und nicht. Oft sind wir schon erschrocken, wie genau und wie präzise die Unerlösten ein Urteil über die Gläubigen haben, dass sie sagen, das dürfen sie doch gar nicht. Und das muss sich einer sagen lassen, der das Bekenntnis Jesu hat. Nicht wahr? Wir sehen, wie traurig das ist. Wir haben diese gleiche Geschichte vorgebildet im Propheten. Da war auch einer, der einen herrlichen Auftrag hatte, und dann kommt ein gottloser Steuermann, der kommt dann und sagt, du Schläfer, steh auf! Das war ein Hebräer, zu dem er das sagt. Geistlich gesehen sind die Kinder Gottes Hebräer und sie müssen sich von den Heiden, das war ein Steuermann, bitte beachten wir die Ausdrucksart der Mitteilung des Wortes, er hatte einen Steuerruter über, nicht wahr? Er wusste, wohin die Reise ging. Nur die Kinder Gottes wissen es oft nicht. Oder sie tun so, weil sie noch Liebe zu dieser vergänglichen Welt haben. Und dadurch ist die Freude in Jesus eingeengt und geschmälert. Da hilft auch das Beten nicht. Ich kenne Kinder Gottes, die beten schon seit Jahren, dass Gott ihnen die überströmende Freude in Jesus geben möchte. Sie zweifeln oft an der Existenz Gottes dann durch Unglauben, weil sie nicht gottgemäß beten, sondern sie sollten erst einmal Gott um Buße bitten. Gib mir mal einen richtigen, zerbrochenen Geist über mich selbst. Und dann wird Gott auch Gebet erhören, dann kommt auch die überströmende Freude. Nur umgekehrt macht's Gott nicht mit. Es ist bedauerlich, wie gerade diese herrliche Freude in Jesus getrübt wird durch den Geist dieser Welt und dass wir als Kinder Gottes uns nur zu schnell durch ein nicht gestorbenes Leben im Fleische diesem Geist der Welt Raum geben, wodurch der Geist Gottes nicht wirken kann und hierdurch die gewaltige Freude in Jesu nicht eröffnet werden kann. Die Freude in Jesus ist Zeugnis der verlorenen Welt gegenüber. Wir haben Christus in uns, wir haben das Leben und wird uns heimführen und das erfreut unsere Herzen jetzt schon. Und dies ist nun die Botschaft, die wir vom Herrn gehört haben und die verkündigen wir nun. Was ist deine Botschaft an verlorene Menschen? Was ist deine Verkündigung im Zeugnis gegenüber denen, die draußen sind? Wenn du noch von tiefer Menschenfurcht geplagt wirst, muss ich dir sagen, du bist nicht frei in Christus. Vielleicht magst du das nicht hören, aber es ist besser, wir reden ein Wort unter Gebrüdern, ein Wort unter Geschwistern deutlich. Wenn du noch Menschenfurcht hast, dass dir der Hals schier zuschneidet, wenn du von Jesus sagst, dann ist das Sünde, die noch da drin klebt. Wenn dir der Kloster Sünde den Hals verschnürt. Aber Jesus macht frei, die Wahrheit wird euch frei machen, bezeugt Gottes Wort. Diese Verkündigung, diese Botschaft, von der wir in Vers 5 hören, hat zum Inhalt, dass Gott Licht ist. Und dann kommt etwas Herrliches und dass gar keine Finsternis in ihm ist. Nicht wahr? Das ist etwas, das können wir mit unseren fünf Sinnen gar nicht aufnehmen. Dass es einen Zustand gibt, in dem überhaupt keine Finsternis drin sein kann, aber Jesus dieses Licht ist, in dem sich auch keine Finsternis halten kann. Was ist Licht? Das ist die Frage an uns heute. Was ist Licht? Wir haben an den Äußerungsformen Licht so mannigfaltige Dinge verbunden. Wir brauchen Licht hier in unserem Fleisch, um existieren, um wachsen zu können. Wir brauchen das Licht, um sehen zu können. Wir brauchen das Licht, damit andere uns sehen und so weiter. Die Bibel sagt, dass das Licht in die Finsternis scheint. Also ist das Entgegengesetzte von Licht Finsternis. Und die Finsternis hat eine Eigenschaft, das Licht nicht erfassen zu können. Aber es kann aufgenommen werden, sagt die Bibel. So viele es nun aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu heißen. Nicht wahr? Das ist das Herrliche, dass wir das Licht aufnehmen können. Das heißt, wir können Jesus in unseren Herzen aufnehmen, aber auch nur dann, wenn wir wollen. Wenn wir nicht wollen, dann nehmen wir ihn nicht auf. Und damit kommen wir wieder zu diesem bekannten Thema der freien Willensentscheidung, auf die wir aber heute nicht näher eingehen können. Der Jesus ist Licht. Licht entsteht durch Vibration. Vibration ist nur dort, wo Leben ist. Es ist interessant, wie die Dinge zusammenhängen. Und wir lesen urtextlich in 1. Mose 1, der Geist Gottes vibrierte urtextlich über den Wassern. Andere sagen brütete. Es ist ein Zwischenwort zwischen vibrierend brüten. 1. Mose 1. Die Eigenschaft der Brut ist klar, es kommt Frucht. Es wird Frucht gebracht. So fing die Schöpfung an, die wir in 1. Mose 1 kennen. Jesus ist Licht und überhaupt keine Finsternis in ihm. Und weil Lüge Finsternis ist, ist in Jesus nur Wahrheit. Und nun kommen wir in Vers 6, dass wir als Menschen geneigt sind, gern zu sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Aber unser Wandel so ist, dass er in der Welt gesehen wird. Wenn solches der Fall ist, sagt Gottes Wort, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir also nicht in dem von Gott gegebenen Wandel gefunden werden, bei dem es nicht so darauf ankommt, in erster Linie, was andere über uns sagen, sondern was Jesus an uns sieht, das ist wichtiger noch. Dass wir uns zuerst ausstrecken, dem Herrn Jesus zu gefallen. Gott zu gefallen, nicht Menschen. Da ist schon ein mancher zu Fall gekommen, der sich bemühte, Menschen zu gefallen, Menschen gefällig zu sein. Diese Gemeinschaft, von der wir eingangs hörten, ist verbunden mit einem gottgemäßen Wandel, der dann nicht in Finsternis und Lüge, sondern in der Wahrheit gefunden wird. Diese Wahrheit macht uns frei. Und nun kommen wir zu diesem Satz 7. Wenn wir nun in diesem Lichte wandeln, in dem auch Jesus im Licht ist, dann haben wir die Gemeinschaft miteinander. Die Frage an uns ist, können wir überhaupt in dem Lichte sein, in dem Jesus ist? Ist das überhaupt möglich? Können wir in dem Lichte wandeln, wie der Herr Jesus im Lichte Gottes ist? Ich möchte hierzu etwas sagen. Ich glaube nicht, dass wir im Zustand des Fleisches, des Leibes, vermögen, die Herrlichkeit des Opfers Jesu am Kreuz zu erfassen. Aber durch das wunderbare Opfer Jesu am Kreuz, in Verbindung mit seiner ganzen gottgeoffenbarten Liebe, ist es uns geschenkt, dass der Jesus uns vor dem Vater tadellos darzustellen vermag. Da kommt sogar noch ein Wort dahinter, mit Frohlocken. Nicht wahr? Dieses Frohlocken Gottes oder unseres Herrn ist deshalb, weil dem so ist. Und der Jesus frohlockt, dass dieses Werk des Kreuzes, diese kostbare Frucht in sich birgt, dass wir durch die Vergebung unserer Sünden einerseits und zweitens durch einen Wandel im Licht vermögen, durch die Rechtfertigung oder durch die Rechtsprechung durch den Herrn vor dem Vater im Lichte Gottes gefunden und als solche gesehen zu werden. Und das drückt Gemeinschaft aus. Wandeln wir also nun in der Vergebung, wandeln wir nun nach der Wahrheit seines Wortes, dann wandeln wir im Licht. Und wenn wir in diesem Lichte wandeln, dann ist uns die von Gott geheißene Gemeinschaft hier, die wir hier vor uns stehen haben, gewiss. Die Gemeinschaft miteinander, das heißt zwischen Menschen und Gott, zwischen Gott und Menschen. Dabei kommt es in dieser Gemeinschaft nicht allein darauf an, dass wir sagen, wir haben Jesus, sondern umgekehrt, dass der Herr Jesus auch uns hat. Das ist wichtig, dass wir nicht eines davon ausklammern wollen. Das genügt nicht, dass wir sagen, wir haben uns bekehrt. Das ist zwar eine wunderbare Tatsache, aber wenn wir uns selbst dem Herrn vorenthalten im Dienst und in der persönlichen Darbringung als Gott wohlgefällige Opfer, wir sollen ja unsere Leiber darstellen als geheiligte Schlachtopfer. Ein geschlachtetes Opfer, das ist tot. Das heißt, wir sollen nach unserem Fleische, und diese Tiere wurden ja im Fleische geschlachtet, wir sollen da gestorben sein. Diese Tiere waren nicht mehr sich selbst mächtig, die geschlachtet waren. Und wir wissen, als man den Herrn Jesus am Kreuz zur Schlachtung führte, als er ausrief, es ist vollbracht, als er sein Haupt neigte und den Geist übergeben hatte, da war er in den Tod gegangen. Er hat sich töten lassen. Und damit war er einem anderen unterworfen, einer anderen Macht. Das ist ganz klar. In dem Moment, wo wir nicht im Fleische, im Tode uns aufhalten, entziehen wir uns der Macht Gottes. Welche Macht das dann ist, das können wir jetzt nicht so feststellen. Es kann sein, dass es meine eigene Machtbefugnisse sind, die ich an mir geltend mache. Es kann auch sein, es ist der Fürst dieser Welt, dem ich dieses Recht einräume. Und wenn wir nun in dem Lichte wandeln und Gemeinschaft haben, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Es ist interessant, dass hier nicht geschrieben steht von mancher Sünde. Danach gibt es also keine Sünde, denn es heißt aller, die nicht im Blute des Lammes abwaschbar wäre. Nicht wahr? Oder? Wenn Gottes Wort sagt, von aller Sünde, welche ist dann ausgenommen? Wahrscheinlich die Sünde wider den Heiligen Geist, nicht? Wir bedauern sehr, dass dieser Unsinn auch unter Gläubigen kursiert. Sünde wider den Heiligen Geist. Wir finden es leider zu oft, dass diese Ausdrucksart auf zwei Begebenheiten zurückzuführen ist. Erstens auf eine okkulte Gebundenheit der Betreffenden und zweitens auf einen Mangel an Erkenntnis des Wortes. Erstens, die Bibel Gottes Wort lehrt überhaupt nicht, zünde wieder den Heiligen Geist, steht in der ganzen Bibel nicht geschrieben. Und diese Erfindung ist von Satan. Und zweitens ist die Sünde hier beschrieben, dass alle Sünde durch das Blut Jesu abwaschbar sei. Wenn es heißt von aller Sünde, dann können wir da nicht eine These aufsetzen, nicht aller Sünde. Es ist eine Glaubenssache und der Herr Jesus hat auch gesagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Aber das Wunderbare ist, dass wir dieses Blut Jesu Christi, seines Sohnes, haben, das uns reinigt von aller Sünde. Wir wollen ganz kurz noch etwas streifen in 1. Johannes 5. Da haben wir in Vers 7, den drei sind die da Zeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wir lesen in Matthäus 18, Vers 16, dass aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wurde. Und diese Aussage in Matthäus stammt aus dem Alten Testament. Wir blicken dann hinein nach Johannes Evangelium Kapitel 19 ab Vers 4 und 35. Da wird uns dann ab diesen Versen die Kreuzigung Jesu mitgeteilt. Und dann wird uns gesagt, dass aus seiner Seite das Blut floss, Wasser und Blut. Das sind aber erst zwei. Wo ist der Geist geblieben? Den hat er vorher dem Vater übergeben. Damit haben wir die drei, die da einstimmig sind, der Geist und das Wasser und das Blut, als eine Zeugenschaft jener drei. Wenn wir lesen zweier oder dreier Zeugen, wird offenbar, dass die zweier Zeugenschaft Wasser und Blut sind, während weil der Geist schon vorher Gott übergeben wurde. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, dann können wir nur Vergebung erlangen durch sein Blut. Und das ist das, was aus der Seite Jesu floss. Und weil wir darüber hinaus noch dieses Wasser haben, es deutet hin auf Epheser 5, Vers 25, 26, dass wir hier die Waschung durch das Wasser des Wortes haben, weil aus der Seite Jesu auch das Wasser floss. Es gibt Menschen, die in Vers 8 sagen, dass sie keine Sünde haben. Wir haben solche schon zu Gesicht bekommen, die uns sagten, sie hätten keine Sünde. Sie sind empört, wenn man ihnen sagt, sie seien Sünder. Die Bibel sagt über solche, es sind Betrüger. Und die Wahrheit Gottes ist nicht in ihnen. Das heißt also, wenn wir Gott nahen, dann können wir ihm nur so nahen, um zu glauben, dass Gott ist. Und in Vers 9, wenn wir nun unsere Sünden bekennen, dann wird Gott nicht treu und gerecht, sondern die Bibel sagt, er ist. Er wird nicht, er ist. Und wenn wir Gott im echten Glauben, beim Wort nehmen, dann vollzieht sich augenscheinlich das Wort des Herrn an den einzelnen Menschen. Weil Gott nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen, treu wird, sondern treu ist. Berufen wir uns auf dieses Wort des Herrn im Glauben, dann erleben wir die herrliche Befreiung, die uns in Christo Jesu geschenkt ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von mancher oder von vieler oder von einiger, nein, von aller Ungerechtigkeit, Luther übersetzt Untugend, Ungerechtigkeiten sind Untugenden. Das ist das Gleiche. Und hier heißt es nicht außer. Beachten wir bitte die Stilistik des Neuen Testaments. Nicht außer. Es gibt also keine Ausklammerung aus der Absolution der Mitteilung des Wortes Gottes. Und in Vers 10, wenn wir nun sagen, dass wir nicht gesündigt haben, das ist so etwas Ähnliches wie in Vers 8, dann machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Der Herr möchte uns davor bewahren, dass wir nicht zu den Menschen von Vers 8 und 10 zählen, sondern zu denen des Verses 7 und 9. Damit wir selbst wissen, Jesus hat uns die Sünde vergeben. Dadurch werden unsere Herzen dankbar. Durch das dankbare Herz wird Gott verherrlicht und hierdurch werden unsere Herzen zur völligen Freude in Christo uns Anlass geben. Wir sollten herauskommen aus einem Zustand eines Schmortopfes. Wir sollten herauskommen in die Freiheit, in die ganze Freiheit des Christus, frei von Gesetz, frei von eigener Meinung, eigener Lehre, frei von aller Sünde, frei von den Dingen, die uns hier durch den Geist dieser Welt binden, frei von uns selbst, um ganz für Christus da zu sein, damit unsere Freude überströmend wird, wie es der Herr verheißen hat. Hier heißt es Lästerung des Geistes, nicht Sünde wider den Heiligen Geist. Schwester, Sie müssen mir erst mal sagen, welche Sünde nicht wider den Heiligen Geist ist, dann können wir weiter fortfahren. Ja, nennen Sie mir mal die Sünden, die nicht wieder den Heiligen Geist sind.
Moment, praktisch alle. Ich gehe aber weiter.
Wie möglich? Vielleicht können Sie sich mal den Moment hinsetzen, Schwester. Es ist Folgendes. Die ganze Geschichte, ich möchte sie nur in kurzen Worten hier schildern, fängt in Vers 22 an. Und es ist notwendig, dass wir nicht nur einen einzigen Vers aus einem Zusammenhang herauslesen, sondern es ist notwendig, dass wir das ganze Wort Gottes kennen und dass wir lesen, was steht davor und was steht dahinter, zu wem ist es geredet, was ist das Zeichen überhaupt zu erkennen, wer ist angesprochen, mit wem spricht wer, wem gilt's und was sind die Begleitsymptome. Alles das muss beachtet werden. Und deshalb fängt die ganze Geschichte in Vers 22 an. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind, stumm, und er heilte ihn. Und die Volksmenge war erstaunt und sagte, dies ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Das war das Volk. Und jetzt kommen die anderen dran, das waren die Pharisäer, die sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Das war die Vorgeschichte für das, was der Herr an dieser Stelle von Vers 31 dann sagt. Und dazu ist noch einiges klarzustellen. Der Jesus sagt, jede Sünde, Vers 31, und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Wer irgendein Wort reden wird wider den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden, wer wider den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Und jetzt kommt es. Weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Der Jesus war gekommen, den Widerspruch der Sünder gegen sich zu erdulden, so steht es geschrieben. Der Jesus war dazu gekommen, zu leiden, aber nicht der Heilige Geist. Diese Pharisäer, die wieder besseres Wissen behaupteten, er hätte die Teufel ausgetrieben im Namen des Obersten, der Teufel, Das waren die gleichen Pharisäer, die der Johannes am Jordan zurückgeschickt hatte, weil sie nicht Buße tun wollten. Er nannte sie Otternbrot. Der Jesus kannte ihre Herzen. Und weil er wusste, dass sie nicht, auch fernerhin nicht Buße tun würden, denn er erkannte ja ihre Herzen, in ihm ist ja die ganze Fülle Gottes, deshalb sagt er, deshalb haben sie in diesem Zustand, in dem sie sind, eben nicht in die Buße kommend, weder Vergebung in diesem Zeitalter, was ist denn das? Welches Zeitalter hatten wir damals? Gesetzeszeit. Und das zukünftige? Die Gnadenzeit, die vor ihnen stand. Nach Golgatha war dann die Gnadenzeit. Diese, die da nicht Buße taten und diese lästernden Worte gegen den Geist Gottes, gegen den Heiligen Geist richteten, Lästerung des Geistes, nicht Sünde wider den Heiligen Geist. Jede Sünde ist wider den Heiligen Geist. Die werden keine Vergebung haben, sowohl in der damaligen Zeit des Gesetzes, wie in der zukünftigen, denn auch in der zukünftigen Zeit, in der Zeit der Gnade, empfangen wir solches nur durch Buße. Das war der erste Himmelreichsschlüssel. Zu Israel sagen, tut Buße. Und ich habe das lediglich mit kurzen Worten, es wäre viel darüber zu sagen. Wir könnten eine ganze Stunde darüber sprechen, über diese Frage. Ich hoffe, dass sie jetzt ein klein wenig klar ist, Schwester.
Ich muss auch noch mal
nachdenken. Ja, ja.
Ich habe noch eine andere Frage.
Ja. Selbst, wenn Johannes hier sagt, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, während wir in Matthäus 12, Vers 31, die Rede von solchen haben, die nicht errettet sind, so haben wir in 1. Johannes 5, Vers 16 die Rede von solchen, sein Bruder, wiedergeboren. Das sind Erretteten. Und hier geht es um sündlichen Tod. Ich darf hier einige Beispiele aufzählen. Das erste ist Ananias und Sapphira. Die waren errettet, aber sie hatten den Heiligen Geist belogen. Sünde wieder den Heiligen Geist. Gott offenbart, dass sie sterben sollen. Angenommen, es wären jetzt Apostel da gewesen mit viel Bruderliebe. Die hätten jetzt zu Gott gerufen, Gott lass lieber, Herr lass nicht zu, dass die sterben müssen. Sie sollten nicht für solche Sünden bitten, über die Gott schon den Tod ausgesprochen hat. Wir haben eine weitere Mitteilung in 1. Korinther Kapitel 11. Vers 30, 31. Da heißt es über solche in Korinth, die unwürdiglich des Herrn Mahl aßen, dass dieser halb ein viele unter ihnen schwach und krank sind. Und dann heißt es, und ein gut Teil schon entschlafen. Gott hat sie aus dem Zustand der Zeitlichkeit herausnehmen müssen, dass sie nicht weiter vor Gott in Sünde gefunden wurden. Das war ein Urteil des Todes, aber am fleischlichen Leib. Diese Stelle, 1. Johannes 5, Vers 16, hat nichts, aber auch gar nichts gemein mit der Mitteilung von Matthäus 12, Vers 31. Weil wir in Matthäus 12, Vers 31 eine Mitteilung über Gottlose haben, so haben wir in 1. Johannes 5, 16 eine Mitteilung über den Bruder hinsichtlich der Seite Gottes in der Beurteilung und damit den leiblichen Tod. Es wäre da noch sicherlich noch mehr zu sagen. Auch selbst der Apostel Paulus hat etliche dem Satan überliefert zum Verderben des Fleisches, damit aber die Seele gerettet sei am Tage der Erlösung.
Wir kennen diese Bibelstelle, Hymenäus, Philetus und so weiter. Wir haben ein paar Stellen im Neuen Testament, die davon Zeugnis geben. Verderben, Tod des Fleisches, des Leibes, aber Errettung der Seele.
Damit betrübe ich doch den Heiligen Geist. Also damit ist auch gemeint, das Betrüben des Heiligen Geistes.
Na, ich glaube sicherlich, dass hier noch Fragen sind. Ne? Bitte?
Ich weiß nicht, wie es in der Elberfelde heißt, aber hier heißt es ganz deutlich, es gibt eine Sünde zum Tod, die sagt, dass jemand bittet. Eine bestimmte müsste doch alle sein. Oder heißt es dann in der Elberfelde eine Sünde zum Tod, in 1. Johannes 5,16?
Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode. Das eine bezieht sich auf Sünde nicht zum Tode. Ist es eine Sünde zum Tod oder ist es eine Sünde nicht zum Tode?
Ja, aber wie weiß ich, dass welche Sünde jetzt zum Tode ist?
Ja, wenn Gott sein Urteil gesprochen hat.
Weil es hier heißt, bei dem Zweiten, es gibt eine Sünde zum Tode.
Es gibt Sünde zum Tode.
Ist eine bestimmte jetzt? Oder?
Nein. Nein, es ist eben eine, die zum Tod führt.
Das steht später jetzt.
Bitte? Ja, es gibt Sünde zum Tode. Nicht für diese sage ich, dass er bitten solle. Wie heißt es denn am Ende von Vers 16?
Ja, das meine ich. Es gibt eine Sünde, heißt es hier zum Tode.
Ja, ja.
Deswegen habe ich
gerade. Ah, so.
Ich dachte, es ist nicht für eine bestimmte Sache.
Nein. Ja, wir sehen, dass wir oft mit einer Übersetzung nicht hinkommen, nicht? Gerade in solchen primären Übersetzungsmitteilungen.
Sünde allgemein gesehen.
Ja, ja.
Nicht im Einzelnen.
Ja, ja. Genau.
Ja, woher weiß denn, dass Gott über eine Sünde sein Urteil gesprochen hat?
Wenn er stirbt.
Er ist auch schon zu spät.
Gott lässt auch Tote auferwecken. Ich darf vielleicht hier gerade in diesem Zusammenhang noch eine Begebenheit mit kurzen Worten sagen, die wir selbst erlebt haben. Wir hatten in der Gemeinde einen Bruder, der verheiratet war und verließ seine Familie mit 4 oder 5 Kindern. Und dieser Bruder nahm sich ein anderes Weib. Und es gingen einige Brüder hin zu ihm und sagten ihm, dass er sofort Buße tun solle und solle zurückkehren zu seiner Familie. Und er sagte, er würde das nicht tun. Nach 3 oder 4 Wochen gingen diese Brüder das zweite Mal hin und forderten ihn auf, er solle zurückgehen und solle Buße tun über seine Sünde und soll sich reinigen. Und er hatte das gleiche Wort, dass er nicht zurückkehren will und er will nicht Buße darüber tun und er will bleiben. Und diese Brüder gingen das dritte Mal hin und sagten ihm, dass sie im Auftrag des Herrn kommen, ihm zu sagen, dass er Buße tun solle und solle sofort umkehren und solle sofort wieder nach Hause gehen. Und er hat gesagt, er bleibt. 2 Tage später lag er im Krankenhaus. Es war nicht bekannt, was er hatte. Die Ärzte stellten nur fest, dass er nur noch kurz zu leben habe und am anderen Tag war er tot. Das haben wir miterlebt. Nun die Frage, als er auf dem Sterbelager lag, und in seinem Bekenntnis gefunden wird, er will nicht umkehren, ist es dann richtig, dass man betet, Herr, mach ihn gesund? Das ist meine Frage. Nicht wahr? Es sind Geschwister in unserer Mitte, die diesen Fall persönlich mitkennen, die auch diesen Bruder gekannt haben. Gott hat das Urteil gefällt. Gott konnte nicht länger zusehen, wie sein Zeugnis entheiligt wurde. Es ist ein ernstes Reden Gottes. Wir sollten auch hier das Wort des Herrn erkennen, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten